Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ja, gut. Man, jetzt hast du ja schon einige Dinge gesagt, die man dann unter dem Titel NIS2 abfackeln können, gell? Die viel gefasste NIS2 oder halt NIS, auf die sich ja ganz viele die Energie darauf fokussieren, zu überlegen, warum sie nicht davon betroffen sind. Das ist immer schön, 50 Mitarbeiter, nicht? Du hast ja gesagt, 7 bis 10 Mitarbeiter, wir sind nicht so viele. Dann sage ich immer, ja gut, und deine Kunden, was schreiben die in ihre Lieferbedingungen dann ein, wenn die selbst davon betroffen sind? Die werden dann schreiben, du musst NIS2 compliant sein. Abgesehen von Banken und Versicherungen haben das jetzt zum Teil, also du auch rum, zum Teil schon mit dabei. Nehmen wir dann Teil, wird es nicht viel anders sein, oder?
Genau. Das ist effektiver so. Es ist natürlich jetzt, uns war jetzt der Hype, weil die Registrierungsphase bei uns jetzt am Freitag geendet hat. Die ging vom 1. bis zum 28. Februar und wiederholt sich jetzt jährlich. Und in der Phase haben die vieles erlebt, dass Kunden geben, die da sehr nüchtern rangegangen sind und gesagt haben, okay, aus unserer Unternehmenskultur raus, wir wollen compliant sein, wir möchten keine Gesetze sprechen. Wenn wir da eigentlich fallen, oder wenn nur die Möglichkeit besteht, dass wir eigentlich von der Registrierung runter, das ist der Regelfall gewesen, aber es hat auch den Fall gegeben, wo jemand sehr übereifrig war und unbedingt sich registrieren wollte, bis hin zum Fall, wo jemand natürlich sehr viele Argumente gesucht hat und wollte sich nicht registrieren. Das ist jetzt aus meiner Warte als Berater, sage ich immer, gibt er jetzt einen Input, das sind Informationen, das sind gesetzmäßigen Vorgaben, die Entscheidung trifft der Unternehmer selbst. Aber wie du schon gesagt hast, im Endeffekt bleibt der Aspekt Netzwerksicherheit, Informationssicherheit, sein Themendesign halt wichtiger denn je, vor allem dort, wo ich in einer kritischen Lieferkette drin bin. Alle schimpfen drüber, aber Automotive ist für uns in Südtirol, wahrscheinlich für euch in Nordtirol, ein wichtiger Wirtschaftszweig, weil wir sehr viele Zulieferbetriebe haben. Und da kann ich drehen und wenden, wie will. Irgendwann trifft es mich. Und wenn es im Endeffekt nur monetär ist, weil durch mich, durch meinen Betriebsausfall irgendwo eine Montagekette stillliegt. Und das ist für mich simpel, ich generell für die Informationssicherheit. Es ist lästig, und das verstehe ich ja aus einer Unternehmersicht, Geld und Ressourcen in die Hand zu nehmen, um etwas zu bauen, eine Netzwerkinfrastruktur zu bauen, die mir im besten Falle die Arbeit erleichtert, im schlimmsten Falle die Arbeit erschwert. Also MFA, glaube ich, ist mittlerweile durch. Das finden wir glücklicherweise überall. Oder das sehr oft. aber wir gehen ja halt schon in Bereich, wo man sagt, in ganz kritischen Prozessen sind nicht nur drei Faktoren, sondern 4 bis 5 Faktoren. Aber die Diskussion, die hinter einem MFA gestanden ist, war auch, das behindert meine Arbeit. Im allerschlimmsten Fall aus einer Beratersicht investiert jemand in die Sicherheit, ohne dass es irgendwelche greifbaren Auswirkungen auf sein operatives Geschäft hat, weil es gar nicht merkt. Und dann stellt sich der Unternehmer natürlich die Frage, will ich die Ressourcen in die Hand nehmen, investieren, ohne dass ich jetzt da einen Mehrwert generiere, ohne dass ich meinen Umsatz erhöhe, meine Kundenzufriedenheit erhöhe, meine Mitarbeiterzufriedenheit direkt erhöhe. Der Punkt ist, irgendwann ist der Tag X da. Also ist nicht die Frage, werde ich angegriffen oder nicht, sondern wann werde ich angegriffen? Und wenn der Tag X da ist, dann ist für mich die Frage, wie schnell kann ich reagieren? Also wie schnell kann ich meine Prozesse da aufbauen? Und bin ich in der Lage, in diesem Notfallszenario überhaupt rational zu denken und mir dann zu überlegen, welche Prozesse sind besonders kritisch, welche Prozesse sollte ich möglichst schnell starten? Und da gibt es ja in der Vergangenheit, in diesem süddeutschen Sprachraum, also Dachregion und Süddeutschland, zahlreiche Fälle, wo das Unternehmen sich nicht im Vorhinein damit beschäftigt hat, wie reagiere ich im Notfalle. Und dann ist der Notfall eingetreten. Also der wartet ja nicht darauf, dass ich mir die Frage mal stelle. Er ist eingetreten und dann fangt an, wie kommuniziere ich? Was tue ich mit meinen Mitarbeitern? Die stehen da in der Produktionshalle und haben nichts zu tun. Irgendwann wird es in der Presse stehen, irgendwann wird es auf sozialen Medien stehen. Und da sind wir jetzt nur in der Public Relation, also sind wir jetzt nicht in der technischen Aufarbeitung von gewissen Prozessen. Angefangen damit, wie werde ich wieder erreichbar?
Ja.
Beziehungsweise, woher nehme ich jetzt die Telefonnummern jener Personen, die ich anrufen muss, damit die mich unterstützen bei der Recovery von meinem Unternehmen? Diese Fragen stellen sich leider allzu wenig Unternehmen. Und ich muss auch sagen, aus der Erfahrung der letzten 2, 3 Jahre, wo das Thema wirklich akut geworden ist, also wo die Einschläge näher und näher kommen und massiver werden und öfter werden, sobald der Einschlag da ist, ist auch das Bewusstsein da. Sobald der Einschlag da ist, dann sind die anderen sind froh, dass sie sich damit beschäftigt haben und relativ smart weiterarbeiten können haben. Der das nicht getan hat, der weiß, warum, wieso, wie immense Summen, das muss man ins Selbstbewusstsein, also da geht es auf dem sechsstellige Summen, in die Hand nehmen für Informationssicherheit.
Ja, ganz spannende Geschichte dazu. Vor einigen Jahren ist bei uns ein Produktionsunternehmen betroffen gewesen, nicht durch uns betreut, sondern ein relativ großes Unternehmen mit Intern-IT. Und die waren, ich glaube, es waren 3 Wochen, lass mich lügen, 3, 4 Wochen waren die off, waren einfach nicht mehr handlungsfähig. Und mir hat ein Mitarbeiter dort erzählt, die nicht im IT-Bereich ist, sondern seit vielen Jahrzehnten dort in einem anderen Bereich, sagt, sie hat schon allerhand erlebt in der Firma, gell? Bis hin zu Hochwasser unter die Decke, eine komplette Produktion vernichtet, also wirklich arge Geschichten. Aber das war das Ärgste. Diese Ungewissheit, diese unsichtbaren Angreifer, nicht zu wissen, was tue ich jetzt, was mache ich als nächstes, kann ich arbeiten, wenn ja, was darf ich arbeiten? Welche Information kann ich noch trauen? Was sage ich meinen Mitarbeitenden? Was sage ich den Kunden? Also, das war schon eine gewöhnliche Mitarbeitende, also nicht irgendwie ein Geschäftsführer oder so, gell, sondern normal Mitarbeiter. Das war die größte Belastung für sie, da ist jetzt Hochwasser ein Schmarrn dagegen. Wenn Hochwasser rührt man aus, den Dreck putzt man aus, ist alles arg, nicht? Aber man sieht es, man kann damit umgehen, ist halt eine Naturgewalt. Aber das ist wie ein. Ja, einfach halt, gell? Also da erzählen ja viele, denen, bei denen physisch eingebrochen wird, dass sie das extrem mitnimmt und da der monetäre Schaden oft gar nicht der größte ist.
Genau, und was sich viele Unternehmen bewusst sein ist, sobald dieser Angriff passiert ist, also sobald ein Angreifer bei mir im Haus steht, ist es für mich nur mal schwer nachvollziehbar, was hat der getan.
Ja.
Also alle haben sehr Angst vor der Verschlüsselung. Aber die Verschlüsselung ist noch lange nicht das Schwierigste. Was passiert beim Ausspionieren? Was wird kopiert? Welche Informationen landen irgendwo im Darknet oder bei jemandem, den ich überhaupt nicht greifbar bin? Und das Thema, was weniger ansprechen, ist das Thema Second Attack. Also wenn wir mit Polizeibehörden sprechen, die sagen, hey, sie haben noch nie einen Fall eines Second Attacks gehabt, aber dass der Angreifer Informationen kopiert, der morgen für einen zweiten Angriff wiederverwenden kann und mir wieder Schaden anrichtet, diese Möglichkeit ist sehr akut. Also das ist nicht nur möglich, sondern das ist Fakt. Das heißt, wenn ich jetzt den Angriff gehabt habe und meine Prozesse wiederherstelle, habe ich das Sicherheitsthema nicht abgehandelt, sondern ich muss die gesamte Infrastruktur neu aufbauen. Ich muss mir bewusst sein, dass ich jetzt mit einem Gegner zu tun habe, der über mich Bescheid weiß.
Ja,
Also
dann hat
der
er einen
weiß
Hauptschlüssel.
alles über mich. Genau.
Er hat einen Zweitschlüssel und kann jederzeit reinspazieren und kriegt es nicht immer mit.
Genau. Und das Thema ist ja noch viel relevanter. Das heißt, ich bin ein Unternehmen, das hat jetzt diese Phase der Recovery 3, 4, 5 Wochen. Also ich habe ein Unternehmen mitgemacht, das hat 6 Monate lang gebraucht, bis wieder alle Prozesse perfekt gelaufen sind. Aber ich bin immer im Ungewissen. Gibt es da nicht jemanden, der etwas über mich weiß, mit dem er wieder bei mir einsteigen kann?
Viele Angriffe sind ja mehrschichtig, nicht? Das heißt, du hast was ausspioniert und die ausspionieren, verkaufen und diese ausspionierten Daten wieder nächste und so entstehen da diese Angriffsketten. Du hast noch was anderes Wichtiges gesagt, schon ein bisschen her, und du hast gesagt, es gibt ja extrem viele Lösungen, extrem viele Tools, zum Teil irgendwie irgendein Service zu beziehen, zum Teil Open Source und so weiter. Habst du den Eindruck, es mangelt gar nicht so sehr an den Werkzeugen, sondern ganz viel an dem Wissen, wie weit setzt sich das Werkzeug an und vor allem auch dem Wissen, was will ich denn überhaupt? Ganz oft fehlt einfach die Strategie. Jetzt, Strategie, gell, das ist ja so ein wunderbarer Unternehmensberater-Sprech. Im Zweifelsfall packst du Strategie aus. Und na, ich meine, damit wirklich sich einmal damit auseinanderzusetzen, eben, welche Risiken habe ich denn, wo sind denn wirklich meine Unternehmenskronjuwelen? Wo brauche ich dann einen Brandabschnitt? Gell? Das möchte ich zu deinem Hausbeispiel noch mit hinzufügen. Also da inzwischen haben wir auch Brandabschnitte. Wo muss ich einen Brandabschnitt einbauen? Nicht? Wenn man ein Geschäftshaus vielleicht mit Produktion oder sowas planen, nachher plant man meistens schon einfach aufgrund der Regulatorik Brandabschnitte mit ein. Da kann man sich jetzt ärgern, dass diese Brandschutztüren und das Zeug auch so teuer ist. Kann schon sein, allerdings habe ich jetzt selten jemanden gehört, der gesagt hat, nein, die bauen wir nicht ein. Häufig allerdings die, was da mit einem Keil drunter reinstecken, das ist dann genauso sinnvoll wie IT-Security einzuführen und dann irgendwelche Workarounds zu bauen. Aber auch solche Dinge, die können unglaublich viel abhalten und viel einen Angreifer zurückwerfen bzw. in seine Schranken weisen. Und eben dieses Konzept, das kann man nicht einfach so drüber stülpen. Da geht es schon darum, dass man mit der Geschäftsführung, mit dem Vorstand, mit dem KMU-Unternehmer darüber spricht, um was geht es denn überhaupt? Was war jetzt, wenn das und das und das passiert? Was ist denn dein Kerngeschäft und so weiter? Und was ist dein Geschäftsfeld? Und dort dann zu überlegen, was ist besonders schützenswert und da anzufangen. Wir könnten jetzt das mit ISO 27001 und DSGVO und NIS2 beantworten mit Risikomatrix, das klingt schon so abschreckend. Im Prinzip ist es ja, reden wir mal, wo seine größten Sicherheitsthemen und was sind die größten Auswirkungen, und da fängt man an mit Investitionen und schaut dann, wenn man das nochmal weiß, nehmen wir mal was, wie schaut der rote Faden aus, wo muss ich hin, und schaut dann, was für eine Lösung die geeignet ist. Und ob die dann 3,50 € oder 15,20 € kostet, ist dann eher wieder wurscht, weil sie muss einfach das Ziel erfüllen muss, sonst hast du Geld ausgeben für etwas und das hilft einfach nichts.
Ich würde da noch einen Schritt nach hinten gehen. Also in meinen NIS2-Präsentationen, die ich jetzt im Verkauf gemacht habe, das ist ja immer Verkaufsgeschichte, aber es ist für mich ein ganz großes Anliegen, das zu propagieren. Ich bin in ein Unternehmen reingegangen, die haben noch gar nichts von NIS2 gehört und haben sich mit denen noch nicht aktiv beschäftigt, außer ein bisschen in der Presse. Und wir waren in Unternehmen drin, die mir erklärt haben, sie sind da schon perfekt abgedeckt. Und genau diese Unternehmen haben mir ein bisschen hellhörig gemacht, wenn ich gefragt habe, ja, was macht ihr denn? Und dann war die Auskunft meistens, ja, das haben wir der IT abgeben, das macht die IT. Und als Reaktion auf diese Aussage, die ich wirklich öfters getroffen habe, habe ich in meiner Verkaufspräsentation eine Folie eingefügt, wo ganz groß draufsteht, IT Security ist kein IT-Thema. Also IT Security fängt bei mir beim Management an. Weil die IT für mich eine Stabsstelle, die hat eine ganz klare Funktion, eine Umsetzungsfunktion. Also die muss die Infrastruktur, die Services zur Verfügung stellen, damit alle Prozesse im Unternehmen, die digitalisiert oder automatisiert sind, funktionieren. Und diese Stabsstelle ist meistens personell unterbesetzt, weil, wie gesagt, IT-Techniker wachsen nicht auf den Bäumen. Und diese IT-Stelle ist oft sehr lästig, weil die wir Geld haben. Und dieses Geld wird budgetiert am Anfang von Jahr und man sagt, okay, du hast so und so viel Geld zur Verfügung, das mit dem darfst du haushalten. Und jetzt kommt dieses NIS2-Thema drauf. Das heißt, diese IT-Abteilung ist dafür da, dass jeder sein Laptop hat oder sein PC hat, sein Bildschirm hat, seine Maus, seine Tastatur hat. Der ist dafür da, dass jeder seine Microsoft-Lizenzen kriegt oder seine CAD-Lizenzen, was auch immer hat, damit sein Budget baut, kauft er mal Hardware und Services. Und jetzt mit NIS2 sagt die Geschäftsführung, okay, und jetzt macht er auch noch NIS2, du machst jetzt auch noch Informationssicherheit mit dem Budget, was du hast. Und jetzt fangen die ersten ITler an zu schwitzen. Und sobald sie dann anfangen, sich dem Thema zu tödeln und dann smarte Lösungen finden und so weiter, kommen sie in die Position ein, dass immer jemand anders entscheidet. Jemand anders entscheidet, wir machen jetzt einen neuen Prozess digital. Jemand anders entscheidet, wir gehen jetzt bis zu Abteilungsleiterebene oder welche Ebene in Organigramm auch immer, führen wir jetzt Smartphones ein. Oder mir erlauben, Mitarbeitern ihr privates Smartphone zu verwenden. Das entscheidet jemand, ohne die IT zu konsultieren, weil die Prozesse etwas aufgebaut sind. Aufgrund von den ganzen gehe ich meine Präsentation immer hin und sage, IT-Sicherheit ist ein Management-Thema. Das heißt, die Management-Ebene, die Geschäftsführerebene muss sich bewusst sein, was heißt Informationssicherheit und den Entscheidungen, strategische Entscheidungen, die sie trifft. Wie baue ich meine Organisation auf? Welche Personen nehme ich in Anspruch? Welche Informationen brauchen die Personen in meiner Organisation? All diese Entscheidungen sind Informationssicherheitsthemen. Das Management entscheidet, wie die ist die ausführende Partei. Deshalb ist für mich wichtig, das nach oben zu holen. Und dann, wenn das Management entscheidet und sich bewusst ist, welche Implikationen hat das, dann wird bei dem Thema interessant. Das fängt damit an, mit zum Beispiel BRID-Richtlinie, Bring Your Own Device-Richtlinie, dass irgendein Mitarbeiter sagt, ja, ich bin viel unterwegs, ich brauche meine E-Mails einfach unterwegs, und dann sagt jemand in der Geschäftsführung, ja, okay, dann wird das freigeschalten. Das wird aber aufgrund von einer anderen Situation interessant. Wenn wir von Informationssicherheit sprechen, jetzt in einem Podcast oder bei Vorträgen oder wenn wir unter uns sein, dann gehen wir immer von Idealfall aus, ein Unternehmen baut einen neuen Standort und wir können dort von null auf die gesamte Informationssicherheit planen. Mit Risikoabstufungen, mit Prioritäten, mit kleinen, größeren Einschränkungen bzw. Sicherheitsrichtlinien. Die Realität ist aber, dass Unternehmen organisch wachsen. Unternehmen starten mit wenigen Mitarbeitern und werden größer. Und sobald sie größer werden, wird jetzt nie das Thema gestellt, welche Struktur in der IT wollen wir uns geben, sondern jetzt kommt da eine neue Person dazu, die braucht ein Workplace, da kommt eine Person dazu, die ist ein Workplace. Die Prozesse werden auch nie sauber dargestellt, sondern Mitarbeiter werden auch erfinderisch, sie werden ihre Abläufe effizienter gestalten. Die Konsequenz daraus ist, es entsteht eine Schatten-IT. Das heißt, Informationen, Dokumente landen irgendwo, ja, auf dem privaten OneDrive, auf USB-Sticks, auf privaten Endgeräten. Irgendjemand hört irgendwo einmal ein Administratorenpasswort und lädt sich Softwares runter, weil man sie ausprobieren will. Irgendjemand hört mal einen Zugangscode zu einem gemanagten WLAN und gibt es auf seinem mobilen Smartphone ein. Das heißt, es entstehen Situationen, die nicht beherrscht sind. Und genau das sind die Situationen, wieso ich NIS2 oder wie auch immer als guten Impuls finde, wieso Unternehmen sich jetzt ganz aktiv mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Welche Geräte hat mein Mitarbeiter? Wo verwendet er private Geräte? Welche Software verwendet er? Wo? Welche Assets haben wir? Ich finde Unternehmen vor, die nicht wissen, wie viele Laptops sie besitzen, also wie viele Laptops im Umlauf sind. Unternehmen vor, die nicht wissen, wie viel Microsoft 365-Accounts sie monatlich bezahlen. Also wo Rechnen einer gehen und sagen, da sind noch 20, 30, 50 Accounts offen mit perfektem SharePoint-Zugriff, wo die Passwörter nicht mehr geändert werden, die leider nicht 32 Stellen haben, sondern 8 Stellen haben oder 6 Stellen haben, die sich mit Passwort identisch sein, die der gleiche Mitarbeiter irgendwann mal auf Facebook benutzt hat und der findet man irgendwo jetzt im Darknet und kann ganz einfach einsteigen. Und zum Beispiel mal in der Microsoft 365 Cloud-Umgebung einsteigen. Dieses strukturelle sich auseinandersetzen mit meiner Organisation, das ist der Punkt, der in der KMU, aber nicht in der KMU, also im Konzern ist das noch viel, viel schlimmer, weil einfach die Komplexität höher ist. Und dass immer auch Konzerne mit Wasser kochen und auch Konzerne ihre Probleme haben. Das sind die Themen, die ich in Unternehmen vorfinde.
Also sehr, sehr viele Parallelen. Magst du das noch ergänzen mit dem Thema, das wird sehr schnell an die IT abgegeben. Das kenne ich aus eigener Erfahrung, nicht als externe IT-Dienstleister, ist mehr so die IT-Abteilung, aber halt extern. Und zwar bei der DSGVO schon, ja, jetzt haben wir bei der DSGVO, da kümmert es euch drum. War so ganz häufiger eine lapidare Nachricht von ihnen. Genauso mit Sicherheit und so weiter. Natürlich, ich meine, wir als Systemhaus können uns schon darum kümmern, das passt schon. Nur darf sich da das Management, die Entscheidungsebene, Führungsebene nicht davon abkuppeln. Es gibt ja die IT-Sicherheit, die ist ja bei der IT-Infrastruktur angesiedelt. Die Informationssicherheit ist ja viel umfassender. Da geht es ja um nicht nur IT-Themen, sondern geht es um Informationen im Allgemeinen. Und drüber steht nur mal die Unternehmenssicherheit. Also da haben wir jetzt den Personenschutz so dabei. Also die Informationssicherheit ist viel, viel mehr als IT. Das darf man nicht vergessen. Und was nur dazu kommt, nicht? Das wird das, sagen wir mal, ein interner ITler, man hat da einen ITler auf den so kein Ruf, wenn es überhaupt da gibt, oder einen IT-Verantwortlichen, der halt irgendwie mal dazu gekommen ist. Und der sich halt leidenschaftlich gern darum kümmert, dass die Dienste laufen, dass die Verkabelung passt, dass die Switches passen. Und jetzt soll der auf einmal in eine Führungsebene kommen. Jemand, der darauf gepolt ist, Probleme zu lösen und den Leuten zu helfen, soll jetzt den Leuten sagen, was sie tun haben. Und dann passieren dort oft ganz spannende Dinge. Dann werden da nämlich die User nicht mitgenommen. Dann werden da irgendwelche Dinge eingeführt, die vielleicht auch tatsächlich einen Sinn machen, vielleicht auch nicht, weil es einfach nur halt der Schnellschuss war. Aber vielleicht machen sie einen Sinn. Und auf einmal hat man Mordsrevolte im Unternehmen, weil die Ängste nicht mitgenommen worden sind von den Mitarbeitern, die oft ganz spannend sein können. Bis hin zu jetzt, was die ganze Welt ihre intimsten Daten, weil sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden. Die Bedürfnisse hin zu, ich will einfach gleich mehr Arbeit machen, was interessiert mich der ganze Blick. Also man muss die Leute damit abholen. Und das ist eine Aufgabe, das finde ich schon famos, wenn man das einfach an jemanden, der ja, in seiner Fachtätigkeit sicher gut ist, aber vielleicht keine Führungserfahrung hat oder auch keine Entscheidungskompetenzen hat, keine Weisungskompetenzen hat. Das finde ich einfach im besten Fall, sage ich mal, unüberlegt. Im ärgsten Fall könnte man sagen, das ist ja fahrlässig, beziehungsweise eine Zumutung für den, der das dann ausbauen muss.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.